für einen Frieden kämpfen. Zu dieser Parole muss man sagen, ja, das ist doch ein Widerspruch in sich. Das gibt nur Streit. Ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Das ist wahrscheinlich eine der meist fotografierten Skulpturen in der Welt. Die überdimensionale und verknotete Pistole steht vor einem UNO-Hauptsitz in New York. Mir gefällt und missfällt das Bild. Beides. Warum? Als ehemaliger Waffenmech in der Schweizer Armee muss einem so ein Bild wehtun. Da werden alle Schützen und Jägerinnen unter uns verstehen. Da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Und als Pastor gefällt mir das Bild. Es erinnert mich an eine Stelle im Prophet Jesaja, wo er schreibt, der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen die andere in den Krieg ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kein RS mehr. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik, das ist mir klar. Aber ich bin überzeugt, dass sich die Verheißung Gottes früher oder später erfüllen wird und wir werden mitbeteiligt sein. Ich habe gefunden, das Thema Krieg nehme ich jetzt den Anfang der Predigt, dass wir dann mit dem Frieden schliessen können. Krieg ist in der Bibel eine zweispältige Sache. Gott ist grundsätzlich ein Gott vom Frieden. Wenn man nur ins Neue Testament schaut, dann ist das so und geht so gut auf. Und wenn man nur das Neue Testament berücksichtigt, dann ist alles schön geordnet und harmonisch. Aber wir sind ja Menschen, die sowohl ans Alte wie ans Neue Testament glauben. Wir bejahen beides. Und im Alten Testament, das ist jetzt meine Schwierigkeit, begegnen wir einem Gott, der Kriege anordnet, der befiehlt, ganze Völker auszurotten, inklusive Frauen, Kinder und Schwangere. Krieg ist gemäss meiner Erkenntnis nie Gott gewollt. Und wenn er in bestimmten Fällen unter besonderen Umständen von Gott angeordnet worden ist. Wir wissen, bei der Einnahme vom verheißenen Land, wo Israel da unterwegs war, aus der Wüste gekommen ist, hat Gott angeordnet, sie sollen die dort ansässigen Völker vernichten. Man hat den Eindruck, da war jedes Mittel recht. Und da sind wir jetzt einfach bei einer Seite von unserem Gott angelangt, wo ich keine befriedigende Antwort gefunden habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir aber überlegt, wenn ich mir alles erklären könnte, was Gott macht oder nicht macht, wäre er denn noch Gott, wenn ich das mit meinen paar Hirnzellen fertig brächte? Ich habe mal geschaut, wie das angefangen hat mit diesen Kriegen. Vor in der Bibel finden wir schon, Krieg fängt im Kleinen an, der Kain schlägt seinen Bruder Abel zu Tod. Und ein paar Kapitel später lesen wir schon von Krieg zwischen Völkern. Und heute, je nachdem wie wir zählen, gibt es weltweit über 27 bewaffnete Konflikte mit unzähligen Toten. Ein Krieg bringt das gesellschaftliche System an seine Grenzen. Und sprengt die Grenze an. Ich möchte euch das aufzeigen anhand des Beispiels von Dietrich Bonhoeffer. Er war ein bekannter deutscher Theologe während dem Zweiten Weltkrieg. Und er ist in ganz schwierige Fragen hineingekommen, weil er dem nachgedacht, was man jetzt da machen muss. Er hat sich Gedanken gemacht über Schuld, über kirchliche Schuld. Und er hat geschrieben, Recht und Frieden können nicht ohne Macht gesichert werden. Und Macht muss man nötigenfalls halt auch mal durchsetzen. Er hat definiert, dass es nur einen Grund geben kann, ein Leben auszulöschen, zu töten, nämlich, wenn das Leben an der fortgesetzten Tötung von weiteren Leben gehindert wird. Es geht da um einen sogenannten Tyrannenmord. Und er hat geschrieben, wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Gehweg steuert, so kann ich als Pastor nicht nur Tote beerdigen und die Angehörigen trösten, ich muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reißen. Das ist so ein bekannter Satz von Dietrich Bonhoeffer. Er hat schwer mit Zweifel gekämpft, weil er hat den Gott vom Frieden und den Gott, der Krieg anordnet, nicht auf eine Linie gebracht. Er hat gemerkt, dass er seine Unschuld verliert und ist gedrängt worden von Kollegen, er soll sich doch beteiligen am Attentat auf Adolf Hitler. Er hat gefunden, das sei eine schwierige Sache, hat sich aber doch durchgeringt und mitgemacht und hat an diesem inneren Konflikt tatsächlich gelitten. Er ist fast zerbrochen an dem. Er hat geschrieben, das ist noch ein bedeutungsvoller Satz von ihm, wenn die Kirche den Staat ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Und er hat gefunden, bevor er sich aktiv beteilige, dünge er zur Kirche austreten, weil die Kirche darf nicht so Schuld auf sich laden. Ja, es ist schwierig geworden für ihn und das ist so typisch für Kriegssituationen, dass man in ganz schwierige Situationen hineinkommt, wo es nicht einfach eine Antwort gibt, die richtig oder falsch ist. Er hat gemerkt, wenn ich nichts unternehme, mache ich mich schuldig. Und wenn ich etwas unternehme, mache ich mich genauso schuldig. Und das ist bis heute der Fall. Der macht das mit dem Ukraine-Konflikt ja auch so schwierig. Oft haben wir nur die Wahl in einer Kriegssituation zwischen einem Unrecht oder einem kleineren Unrecht. Aber nicht zwischen gut und schlecht. Und so schaue ich persönlich auch die Frage der Waffenlieferungen in die Ukraine an. Wenn man keine liefert, macht man sich von mir aus gesehen schuldig. Wenn man liefert, macht man sich auch schuldig. Ja, wenn ich heute Adolf Hitler mit dem Konflikt in der Ukraine vergleiche, so gibt es leider viele Parallelen. Ich möchte das nicht zu fest vertiefen, aber ich habe noch gestaunt über die Wortkreation, die mir begegnet ist, wenn man vom Herrn Putin als einem Putler redet. Ich bin einfach sehr froh, zu wissen, dass über all dem Elend, das in unserer Welt da ist und wo wir, Gott sei Dank, verschont sind, unser Gott steht. Er behaltet immer und in jedem Fall den Überblick. Er hat das letzte Wort. Die Stelle aus dem Daniel 2 sagt mir das, es gibt noch viele andere Stellen. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er hat das letzte Wort. Ihr habt vielleicht schon von der Zwei-Reiche-Lehre gehört. Die ist von Martin Luther und ist eine Unterscheidungslehre, nach der eine weltliche Regierung, auch wenn sie in einer christlichen Gesellschaft ist, das Recht hat, anders zu handeln, als das Evangelium sagt. Das heisst, eine Regierung muss nicht wie ein einzelner Christ nach der Bergpredigt handeln. Eine Regierung muss an einem Find nicht die andere Backe herhaben. Ich weiss nicht, kann ich das so nachvollziehen? Wieso ist das so? Wenn wir in Römer 13 schauen, dann sagt der Paulus dort, der Regierung ist das Schwert in die Hand gegeben. Und wer ein Find, ein Land bedroht, der soll zu Recht da sein, sich zu verteidigen. Das Schwert ist dem Staat in die Hand gegeben als ein drohendes und strafendes Instrument. So können ja auch Übeltäter eingesperrt werden. Die Regierung hat die Pflicht, durch das Instrument zu bewirken, dass die Sünde, das Böse, das Schlechte in dieser Welt nicht sich unkontrolliert ausleben kann. Und zudem hat der Staat eben die Pflicht, seine Bürger gegenüber einem Aggressor zu schützen. Das Schwert ist dem Staat allerdings nur in die Hand gegeben zur Verteidigung. Es dürfen keine imperialistischen Ziele verfolgt werden. So viel zum Thema Krieg mal von meiner Seite. Ich weiss, das ist nicht erschöpfend behandelt, aber ich möchte halt gleich dem Krieg den Frieden gegenüberstellen, wo das wirksamste Mittel gegen Krieg ist, auch präventiv. Frieden, ein frommer Wunsch. Niemand will Krieg und Streit. Das ist zwar eine Unterstellung, die ihr euch aber gerne gefallen lasst, oder? Im Unterschied zu der Tierwelt, wo das Gesetz gilt, fressen und gefressen werden, ist es in der Menschenwelt doch so leben und leben lassen. Ausnahmen gibt es leider immer. Wir wollen und wir suchen das Gute. Und wenn andere Menschen uns lieblos behandeln, weil wir davon ausgehen, dass das ungewollt ist und dass das nur eine grosse Gedankenlosigkeit ist. Die Frau macht vielleicht dem Mann Vorwürfe, dass er nicht pünktlich von der Arbeit heimkommt und findet, als Chef habe er doch das in der Hand. Er ist verrückt und gibt böse Worte zurück und schon ist ein kleiner Ehekrach da. Eins ist klar, wir alle zusammen möchten Frieden haben. Niemand will Krieg, niemand will Streit. Und trotzdem wird der gewollte Frieden immer wieder gestört. Das fängt im ganz Kleinen an, zieht immer grössere Kreise, bis man eines Tages in der Zeitung liest, Familiendrama in Kriegsstätten. Schon im Alten Testament ist Frieden ein tragender Begriff. Und ich denke, alle unter uns kennen sogar das hebräische Wort für Frieden. Shalom. Sehr ein wichtiger Begriff auch in der Bibel. Mit Shalom grüßt man sich bis heute in Israel. Und Frieden ist eben mehr als ein frommer Wunsch oder ein schönes Gefühl. Shalom ist so ein richtig gefüllter Begriff. Steht im Alten Testament für Frieden, für Wohlbefinden, Wohlergehen, Gesundheit, Wohlstand, äußeres und inneres Gedeihen. Shalom ist mehr als Abwesenheit von Streit in der Familie. Shalom ist mehr als Abwesenheit von Krieg unter Völkern. Shalom ist im Grunde genommen ein Beziehungsbegriff. Und wir unterscheiden so zwischen drei und vier Arten. Der erste Friedensaspekt, das wäre der Frieden mit mir selber. Der zweite Aspekt ist der Frieden mit dem Gegenüber. Der dritte ist Frieden mit Gott. Und der fügt noch vierte dazu, das wäre im Frieden mit der Schöpfung zu leben. Beim Frieden mit sich selber geht es eigentlich nicht so sehr um Selbstverliebtheit oder Egoismus. Es geht vielmehr um Selbstannahme. Weil der Mensch, der sich ständig verneint und ablehnt, der hat auch eine unzufriedene Ausstrahlung. Wenn wir ständig unzufrieden sind mit unserem Aussehen, mit unserer Nase, mit unserem Alter, mit unserem Geschlecht, mit unserem Intelligenzquotient, dann wird es einfach schwierig sein, fröhlich durch die Welt zu gehen, eine friedenfrohe Ausstrahlung zu haben. Und darum werden wir Mühe haben, in Harmonie mit uns und mit anderen zu leben, weil wir immer etwas Störendes finden. Aber es gibt den Frieden mit sich selber. Shalom bezeichnete als zweiten Aspekt den Frieden zu anderen Menschen. So verstehen wir den Frieden ja meistens.
Wir wünschen uns Frieden mit dem Nachbar, mit der Arbeitskollegin bis hin zu Frieden mit der Schwiegermutter. Doch viele Beziehungen gleichen leider einem Waffenstillstand. Was macht man bei einem Waffenstillstand? Man lässt die Waffe zwar ruhen, aber man zerlegt sie, man putzt sie, man ölt sie, man macht sie parat für den nächsten Einsatz. Bei einem Waffenstillstand kann der Krieg jederzeit wieder losgehen und vielleicht noch schlimmer als voran. Und der göttliche Frieden ist eben viel mehr als ein Waffenstillstand. Und der dritte Aspekt des Friedens ist mir der wichtigste, weil die ich vorhin genannt habe, in dem begründet sind. Es ist der Frieden zwischen Mensch und Gott. Ist entscheidend wichtig. Und mir sagen viele Menschen an diesem Punkt, ja, ich habe nichts gegen den da oben. Und das ist ja oft die ganz grosse Not. Wir haben nichts gegen Ehepartner, wir haben nichts gegen Kinder, wir haben nichts gegen die Lehrpersonen, wir haben nichts gegen Arbeitskollegen, gegen Chef, wir haben ja nichts gegen Gott. Aber die Frage lautet ja korrekt, haben wir etwas für den anderen? Wir wissen, dass der ursprüngliche Frieden zwischen Gott und Mensch ist mehr als nur gestört worden, er ist zerstört worden. Aber immer wieder will Gott durch sein Angebot von der Versöhnung den Frieden mit uns. Er will den herstellen. Und ich weiss, zum Frieden machen braucht es die Einwilligung von beiden Seiten. Das ist beim Streit im Sandkasten so, ebenso in der Ehe und ebenso in Bezug auf Gott. Und das Schöne ist ja, Gott hat längstens eingewilligt, Frieden mit uns Menschen zu haben. Er hat uns als Erste die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Und wir dürfen in die ausgestreckte Hand Gottes einschlagen. Haben wir das schon gemacht? Frieden ist ein Geschenk Gottes, das wir nur annehmen müssen. Er bietet uns seinen Friedensbund an. Und für mich hat es der Prophet Jeremia sehr schön ausgedrückt, dass Gott mit den Menschen einen Shalom-Bund eingehen will, wenn er schreibt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ja, Frieden, alle weinen, sind wir aber auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ein Arbeitskollege von mir hatte ein interessantes Gespräch mit einem Mann. Der Mann hat ihm mit leuchtenden Augen erzählt, dass er am Tag voran einer Demonstration teilgenommen hat, wo sich für das Recht einer Minderheit in Asien eingesetzt hat. Er war noch ganz mitgenommen von diesen grossen Worten und von diesem eindrücklichen Aufmarsch. Hat ihn völlig begeistert. Der Pfarrer hat den Mann als sein Gemeindeglied ein bisschen näher kennt und hat gesagt, das ist aber schön, dass sie an dieser Demonstration teilgenommen haben, sich für die Leute eingesetzt haben, dort im fernen Asien. Aber ich habe noch eine Frage, wie habt ihr es eigentlich mit eurem Nachbarn? Und dann hat er gesagt, wenn ich dem begegne, dem hau ich eins auf die Birne. Gell, das ist so einfach, mit Leuten in der Ferne im Frieden zu sein, sich zu solidarisieren. Und ich habe manchmal den Eindruck, in einem Anflug von Liebe könnte ich die ganze Welt umarmen. Aber in der Bibel heisst es nicht, liebe deine Fernsten. Es heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist doch viel einfacher, für Erdbebenopfer 100 Franken zu spenden, als um des lieben Friedens willen auf 20 Franken zu verzichten. Geht es euch nicht auch so? Da wird es plötzlich konkret und schwierig. Die Geschichte von einem kleinen Mädchen bringt sie so ein bisschen auf den Punkt. Und die gefällt mir sehr. Ein Bauer hat 17 Schafe gehabt. Und er ist älter und älter geworden und hat gemerkt, ja, dass er irgendwann wird sterben. Und er hat 3 Söhne gehabt. Und dann hat er sinnvollerweise ein Testament aufgesetzt. Aber er hat nicht zu allen Söhnen das gleich gute Verhältnis gehabt. Darum hat er nicht gesagt, sie sollen die Schafe dritteln, die Schafherde, sondern er hat gesagt, der älteste Sohn, der soll die Hälfte überkommen von den Schafen. Der zweite, der überkommt ein Drittel. Und der dritte, mit dem hat er es offenbar gar nicht gut gehabt, der nur ein Neuntel. Kennt ihr die Geschichte? Okay, und jetzt ist der Mann tatsächlich mal gestorben. Dann ist das Erbe gegangen und dann hat es einen wüsten Streit gegeben unter diesen Söhnen. Wie tut man 17 Schafe so teilen? Die Hälfte, und sie wollte kein Schaf töten. Ein wüsten Streit, und dann kommt vom Nachbarhof ein Mädchen, das hat nur ein einziges Schaf. Und das war so traurig gewesen, wie die Männer gestritten haben und haben gesagt, ihr könnt da mein einziges Schaf haben. Nehmt das dazu. Und jetzt haben sie 18 Schafe gehabt. Und jetzt ist das Teilen losgegangen, oder? Die Hälfte von 18 ist 9. Ein Drittel von 18 ist 6. Und ein Neuntel von 18 ist 2. Zählt mal zusammen. Aha. Ich musste es zweimal rechnen, ob das stimmt. 9 und 6 gibt 15 und 2 gibt 17. Und jetzt ist das Schaf, das übrig geblieben ist, mit bestem Dank dem Mädchen zurückgegeben worden. Wenn es nur immer so einfach wäre. Wir haben keine Garantie, dass wenn wir uns als Friedensstifterinnen oder Friedensstifter einsetzen, dass wir so ungeschoren davonkommen, wie das Mädchen da im Beispiel. Trotzdem wollen wir uns fragen, wo könnte ich, durch das, dass ich etwas weggebe, einen friedensstiftenden Dienst tun? Wenn es um einen Frieden mit Gott geht, so hat er keinen Rechentrick angewendet, um Frieden zu schliessen. Gott hat in seiner Liebe sein Liebsten, seinen einzigen Sohn auf die Erde geschenkt. An Weihnachten ist es passiert, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist arm und klein geworden um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Jetzt habe ich noch eine Herausforderung für alle die, die das alles bestens kennen, die fleissig in die Kirche gehen und die denen mit dem Frieden ja, alles klar und vertraut ist. Ein Hinweis auf Bergpredigt. Dort sagt Jesus, glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Mir ist lange Zeit die Luther-Übersetzung also die vertrauteste gewesen. Und dort heisst, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Da muss ich sagen, das ist leider sehr ungenau übersetzt. Glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen, ist viel besser. Weil es besteht doch ein riesen Unterschied zwischen einem friedfertigen Mensch und einem Friedensstifter. Mit einem friedfertigen Mensch kann man schlecht streiten, oder? Aber dem Frieden gegenüber ist er vielleicht sehr passiv eingestellt. Vielleicht umgeht er Konflikte am liebsten, als dass er sie anspricht, um des lieben Friedens willen, wie man so schön sagt. Ein Friedensstifter dagegen, der setzt sich aktiv für den Frieden ein, der tut etwas. Und Jesus braucht da ein Wort, das er nur hier in der Bergpredigt braucht und redet im Grunde genommen von Friedemacher. Wir haben heute ein moderneres Wort, Mediation. Ein Mediator, eine Friedensstifterin, leidet an zerstörten Beziehungen und versucht alles, damit Beziehungen wieder heil werden können. Die beiden Parteien, die zerstritten sind, werden an einen Tisch geholt und dann wird nach Lösungen gesucht oder auch gerungen. Ein Konflikt angehen, anstatt ihn einfach schwelen zu lassen, ist eine grosse Herausforderung, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Aber wir sind dazu berufen. Und der Frieden kommt ja nur zustande, wenn beide Parteien wollen. Und das finde ich noch sehr human, dass selbst die Bibel uns das zugesteht. Wenn es in Römer 12 heisst, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Der Friedrich Schiller hat es ähnlich gesagt, ist es vielleicht auch in den Ohren, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Darum sage ich, es braucht immer zwei Seiten zum Streiten, aber es braucht auch zwei Seiten zum Frieden machen. Die Frage ist oft, wer hat Grösse, der erste Schritt zu tun. Mir fällt das immer unheimlich schwer. Und sei es der eigenen Frau gegenüber. Der Stolz. Oder was ist es? Ich habe an dieser Stelle noch ein bisschen eine bissige Bemerkung. Seid vorgewarnet. Oft werden nämlich schon viel da, wenn wir uns nicht als Unfriedensstifter würden missbrauchen. Versteht ihr, was ich meine? Was wir Negatives über andere weitersagen, ist oft ein Saat, der Unfrieden stiftet. Und bevor wir zum Telefon greifen und etwas Negatives weiterverzählen, sollten wir uns fragen, ob Gebühren das wert sind. Wenn es um einen Friedensstifter geht, muss ich einfach noch auf Jesus Christus hinweisen. Er ist der, der eigentlich der erste Friedensnobelpreis verdient hätte. Er hat uns vorgemacht, wie es geht, alle zu lieben. Seine Jünger, gross und klein, aber sogar seine Feinde. Und ich glaube, durch Jesus Christus, durch die Innenwohnung von seinem Geist, überkommen wir auch Kraft, nicht nur friedevoll zu sein, sondern auch Frieden zu stiften. Und zum Schluss einfach die Frage an dich, ganz persönlich, sind zwei Fragen. Hast du Frieden mit Gott und mit deinen Mitmenschen? Und die zweite, weiterführende Frage. Bestimmt der Frieden denn dein Leben tatsächlich? Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ihre andere Übersetzung heisst, Gott habe Shalom-Gedanken über uns. Ich bete mit dem bekannten Gebet von Franz von Assisi. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Ach Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.